Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast, dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Wie ihr gerade gemerkt habt, habe ich allein den Einstieg gemacht. Robert ist zwar da, aber er gleicht in der Stimme Lord Vader und ist krankheitsbedingt nicht einsetzbar.
Ja, hallo von mir. Wie gesagt, meine Stimme ist etwas hinüber. Ich nehme heute nur auf und Sabrina meistert das ganz alleine heute.
Richtig. Ich bin aber nicht ganz alleine, sondern wir haben einen Interviewgast, wie ihr das bereits auch schon kennt, und zwar den Gregorio Engel Mondarino. Und habe ich dich richtig ausgesprochen?
Fast.
Fast.
Engel Mondarino.
Mondarino, entschuldige.
Gar kein Thema.
Im Folgenden darf ich dich Gregor ansprechen, haben wir gerade beschlossen, gell? Magst du dich dann mal selbst vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Name ist ja jetzt schon bekannt. ich bin Ergotherapeut seit, jetzt muss ich rechnen, 98. Ja, schon eine Weile her. Also dann schon jetzt schon 21 Jahre, genau. Und seit 2005 selbstständig in eigener Praxis. Mhm. Und stolzes Mitglied der Alltagsmöglichmacher und verschiedener anderen Aktivitäten.
So, ja, von denen hört man ja auch immer sehr, sehr viel. Magst du ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen, was du denn so bisher gemacht hast? Also ein bisschen was hast du ja schon gesagt, seit wann du Ergotherapeut bist.
Genau. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur in Praxen gearbeitet, habe dann in der zweiten Praxis meinen Hauptmentor gefunden, gar nicht so sehr auf ergotherapeutischer, sondern vielmehr auf menschlicher Ebene. Ein großartiger Mensch und der hat mich mitgenommen so in die Tiefen der Lebensweisheiten.
Oh, so kann man es. Es klingt sehr tiefgründig.
Ja, praktizierender Buddhist sagt schon alles.
Okay, ja, sagt schon sehr viel. Da möchte ich doch gleich mal einhaken, wenn ich darf. Inwieweit hat dich das verändert? Oder weil du ja gesagt hast, das hat dich sehr inspiriert mitgenommen.
Ja, das war insofern, dass ich durch ihn tatsächlich auch so ein bisschen die Ruhe für mich entdeckt habe. Mhm. Und das hat sich dann auch so ein bisschen auch aufs Arbeitsfeld übertragen. Ich war schon immer ein sehr verkopfter Mensch, sehr starker Theoretiker und habe da so ein bisschen mehr Herz dann auch entdeckt.
Okay, also ein Stück weit mehr an Empathie gewonnen für die Therapie.
Ja, die Empathie hatte ich, glaube ich, schon vorher, aber wenn man so ganz frisch anfängt im Job und so nur Theorien und Konzepte im Kopf hat und meint, das muss man jetzt so 0815 abziehen und durchziehen, dann ist man sehr verkrampft, so habe ich es bei mir empfunden. Und ja. Er hat mich da so ein bisschen entkrampft und habe dann doch leichter arbeiten können. Mhm. Das war mein Eindruck, ja.
Okay. Darauf würde ich gerne nachher noch mal kurz eingehen. Du hast vorhin gesagt, eben du hast nur in Praxen gearbeitet seit 2005, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du selbstständig. Genau. Welche Bereiche in der Ergotherapie deckst du ab? Ne? Die Ergotherapie ist ja ganz groß. Und welche Bereiche, mit welchen Bereichen arbeitest du denn vorwiegend in der Praxis?
Also ich mache hauptsächlich Pädiatrie und hoffe dann immer wieder so ein bisschen auf psychiatrisches Klientel, weil ich auch 2,5 Jahre ins Bevo schnuppern durfte. Parallel zu meiner Praxis habe ich das noch nebenher gemacht. Und das ist Klientel, was ich sehr gerne in der Behandlung habe. Ja, so, das kann man sagen.
Ja, bitte. Was ist denn die BEWO? Kenne ich jetzt gerade nicht in dem Kontext.
Ach so, ambulantes betreutes Wohnen für junge Psychiatrieerfahrene mit Doppeldiagnose.
Okay.
Das war überwiegend mein Klientel, ja.
Mhm, okay, spannend. Was waren da unter anderem für Diagnosen mit dabei?
Jetzt im BEWO speziell? Ja. Ja, wie gesagt, die emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen waren weit verbreitet. Dann halt immer in Kombination mit einer Abhängigkeit. Seltener hatten wir psychotisches Klientel. Ich hatte so zwei, drei mit einer paranoiden Schizophrenie, die ich auch noch betreut habe. Ja.
Okay,
Genau.
ich frage auch nochmal so genau nach, weil der Bereich ist mir völlig fremd. Ich bin ja eher ein Neuroortho. Deswegen ist es für mich immer wieder auch wahnsinnig interessant, da mehr zu erfahren. Wir waren, dass du viel in der Pädiatrie gemacht hast und auch in der Psychiatrie, ne? Welche Fortbildung und Weiterbildung haben dich denn da gut unterstützt und was würdest du auch denen empfehlen? Also, ne, was hat dich denn da gut unterstützt?
Also gut, jetzt im Bevo habe ich eine Fortbildung gemacht, die ja dann eher ergo-fremd war. Und zwar habe ich mich fit gemacht im Bereich Sozialgesetzbücher, was für den Bereich sehr wichtig ist, weil man ja doch sehr viel Sozialarbeit übernimmt. Für die Pädiatrie, ich bin klassisch SI-Therapeut nach DVE-Standard, habe damals die komplette Ausbildung gemacht. Die war für den neurophysiologischen Wissenserwerb, war diese Fortbildung toll, bin ich begeistert von. Was mich in meiner täglichen Arbeit völlig bereichert hat, ist definitiv Koop und 2000. Zwei, nein, jetzt muss ich überlegen, 2002, 2003 habe ich den Schritt in Richtung betätigungsorientiertes Arbeiten gewagt und habe dort damals so eine ganz kleine CMOP-Fortbildung gemacht. Das war so mein erster Kontakt damit. Das war damals noch gar nicht so verbreitet. Keiner wusste so richtig, was man damit machen soll.
Spannend, gell? Die Ergotherapie gibt es ja schon ein bisschen länger und klar, sie entwickelt sich auch immer weiter, aber wie du sagst, ne, das war damals noch gar nicht so arg und eher so ein bisschen exotisch, scheint
Ja,
fast.
definitiv. 2002 war es zumindest in meinem Dunstkreis noch sehr exotisch und ich meine, das kanadische Modell ist ja schon in den 80ern in Kanada entwickelt worden, Ende der 80er meine ich, ne? Und von daher ist es ja nicht neu gewesen damals, 2003.
Nein, aber wir in Deutschland hängen ja so ein bisschen hinterher.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, langsam entwickelt sich. Also mittlerweile ist es schon fast schon Standard, kann man schon sagen. Also zumindest kann jeder mit den Theorien was anfangen, ob sie jetzt auch schon in Gänze praktisch umgesetzt werden können. Es ist ja auch eine Grundhaltung, eine Philosophie, die dahinter steckt. Es ist ja nicht nur, ich benutze jetzt ein Assessment oder ein Messinstrument oder wie auch immer und bin jetzt betätigungsorientiert, sondern da gehört ja noch eine Menge mehr dazu.
Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und da sind wir ja auch, also mein Gefühl, immer wieder so ein bisschen im Umbruch. Bin gespannt, wo es uns hinzieht, berufstechnisch. Also, wo sich das weiterentwickelt. Eins möchte ich gerne nochmal nachhaken. Und zwar hast du gesagt, du hast viele Gesetzbücher gewälzt, gerade in dem Bevo. Und hast, weil du da eher in die Richtung Sozialarbeiter gehst, ganz provokant gefragt. Was hat das mit Ergotherapie zu tun? Natürlich gibt es überschneidende Bereiche, klar, aber da möchte ich noch mal genauer nachhaken.
Ja, also wie gesagt, das habe ich 2,5 Jahre gemacht, das mache ich jetzt aktuell nicht mehr. Ja, im Bevo wirst du auch als Erzieher oder Ergotherapeut oder eben Sozialpädagoge, Sozialarbeiter eingestellt. Also da arbeiten einfach diese Berufsgruppen gemeinsam und meine Arbeit im Bevo war nicht unbedingt ergospezifisch, aber auch nicht so weit weg, weil ich war im Rahmen vom Bevo doch sehr nah am Lebensalltag der Klienten, weil ich bin ja zu denen nach Hause gegangen, ich habe sie begleitet zu Behörden und habe mit denen gemeinsam Formulare ausgefüllt. Heißt, ich habe die dabei angeleitet.
Ah
Und
ja.
wenn man das klientenzentriert betrachtet, also im BWA spricht man auch vom Klienten, ganz spannend. Und das heißt, das war gar nicht so weit weg. Ja. Das ist jetzt
Ja.
nicht so im klassischen Sinne, also was man da mit Sicherheit nicht macht, ist ein Korb flechten.
Nein, aber jetzt, das kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Ich meine, wenn du mit denen da auf die Ämter gehst oder so, dann musst du ja auch ein Stück weit, oder gegangen bist, dann musst du ja auch ein Stück weit den Kontext verstehen. Ja, wenn
Genau.
dann die Fragen haben und sagen, ja, ist das jetzt richtig, was ich jetzt hier mache, greifen sie natürlich auch an dich als Bezugsperson zurück. Ja, und von daher ist mir das jetzt völlig klar, was du da als auch als Ergotherapeut gemacht hast, ja.
Ja, genau.
Spannend. gehen wir in die Gegenwart. Aktuell machst du es ja nicht mehr mit der Bevo.
Genau.
Aktuell bist du in deiner eigenen Praxis tätig. Du hast schon gesagt, du bist viel in der Pädiatrie tätig. Wie sieht da dein Arbeitskontext in der Ergotherapie aus? Und wie hast du das Gefühl, auch gerade als Praxisinhaber, wie unser Beruf wahrgenommen wird?
Also ich erlebe derzeit, nein, das ist nicht nur derzeit, schon relativ lange, also dass unsere Praxis und vor allen Dingen auch die Praxen im Umfeld, die werden ja eingerannt ohne Ende. Es braucht, viele Klienten brauchen Unterstützung und wir können das gar nicht leisten, weil einfach Fachkräfte auch fehlen. Das Problem ist bekannt. Und deswegen erlebe ich das von Seiten der Klienten, dass es ganz oft eine große Dankbarkeit ist, wenn sie dann mal einen Platz bekommen. Also die wertschätzen uns da sehr. Die Ärzteschaft, das ist zwiegespalten. Es gibt Ärzte, die unsere Arbeit sehr, sehr schätzen und sehr wünschen. Und dann gibt es welche, die da nicht so viel mit am Hut haben, die aber verschreiben. Aber denen fehlt vielleicht die Zeit oder die Lust, auch dann so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ich habe eine schöne Geschichte, die ich mal erlebt habe, wo ich mal wieder eine Verordnung ändern lassen musste, weil sie wieder falsch ausgestellt war.
Nein.
Ja, trotz Praxissoftware klappt es nicht. Und auf jeden Fall kam dann der Kinderarzt aus dem Behandlungsraum und wedelte mit der Fachzeitung der Kinder- und Jugendärzte und sagte, hier steht was von COPM drin, das machen Sie doch, oder, Herr Engel? So, das war eine sehr schöne Geschichte, wo ich dann mit ihm auch noch mal so ein bisschen auf diese betätigungsorientierte und klientenzentrierte Arbeit eingehen konnte, weil das in seiner Fachzeitung drin stand. Das war ein Artikel von einer Ergotherapeutin und einem Kinderarzt gemeinsam, wo die dieses Vorgehen mal vorgestellt hatten, ne? Wie man also über dieses Messinstrument und über dieses Modell Ziele formuliert und sehr betätigungsorientiert diese Ziele dann verfolgt. Ja.
Ich möchte nachher nochmal auf die Ärzte eingehen, gerade jetzt in Bezug auf die Betätigungsorientierung. Wie sieht es aus in deinem Berufsalltag? Nimmst du da die Eltern mit und die Kinder oder die Frage ist falsch gestellt, um Gottes Willen. Entschuldige. Nimmst du da
Nee,
die Eltern? Ja.
so falsch war die nicht.
Okay.
Ich habe dich schon verstanden.
Okay, dann ist gut.
Ja, also bei mir sind die Eltern tatsächlich, ich sag mal, zu 80% auf jeden Fall immer dabei. Es gibt immer wieder Fälle, wo es sinnvoll ist, wenn wir auch eine gewisse Zeit mit dem Kind alleine arbeiten. Es gibt durchaus Kinder, die rein aufgrund von ja, Schwierigkeiten im Bereich der Stifthaltung, also sehr konkret
Ja.
Zeichnen von Strichen, Linien und so weiter, zu uns kommen, die aber auch in der Bindung in irgendeiner Form eine Störung haben zu ihren Eltern. Und dann ist es tatsächlich so, wenn Mutter oder Vater im Raum sind, die Kinder kaum sich auf das eigentliche Ziel einlassen, sehr, sehr überdreht sind.
Ja.
Dann muss ich als Therapeut immer überlegen, was will ich denn jetzt in den Fokus der Behandlung? Will ich an dieser Problematik arbeiten, an dieser Bindungsproblematik, oder will ich jetzt mehr dieses Ziel, dieser Wunsch, der geäußert wurde, Manipulation mit Stift etc., will ich das erstmal verfolgen? Und dann
Ja.
muss man priorisieren. Und wenn es dann so ist, dass der Stift im Vordergrund steht, dann dürfen Eltern auch erstmal draußen warten und wir erklären denen das dann am Ende, was genau dann im häuslichen Umfeld gemacht werden muss. Ich arbeite viel mit Videos und Fotomaterial, sodass ich dann auch was mitgeben kann, wo die Eltern dann im häuslichen Kontext weiter üben können.
Ja, sehr, sehr schön. Also videobasierte Arbeit, die fand ich auch immer toll. Ich habe nur zu wenig in der Pädiatrie gearbeitet, um es dann tatsächlich einsetzen zu können.
Das geht auch in der Neuro.
Ja, in der Neuro tatsächlich habe ich es dann teilweise angefangen, aber war dann nicht so gewünscht vom Arbeitskontext. Aber das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Gregor, nochmal eine Frage zu diesem, zum eben Arbeiten mit Video. Magst du da nochmal genauer erklären, wie du das machst? Auch für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, das ist eigentlich ein guter Anreiz, um meine Therapie nochmal qualitativ zu verändern. Wie würdest du das anleiten für jemanden, der das jetzt noch nie gemacht hat?
Oh, ob ich das jetzt so anleiten könnte, weiß ich nicht. Ich kann mal kurz berichten.
Dann berichte.
Ja, also so richtig in die Tiefe mit der Videoarbeit bin ich gestartet dann wohl 2007. Da habe ich nämlich Koop gemacht bei Frau Dr. Polateiko. Und da war das einfach schon angezeigt, dass man einfach mal mit Video das Ganze, also die Betätigung filmt, um dann Breakdown Points besser herausarbeiten zu können.
Breakdown Points?
Da
ja, muss ich kurz eingreifen.
Ein Begriff aus dem Koop. Also im Grunde genommen schaut man sich eine Betätigung an und guckt, wo der Klient seinen ersten Fehler macht, wenn man so will. Oder wo hakt es, wo kommt er nicht weiter?
Ja.
Und da muss man überlegen, woran liegt es? Liegt es tatsächlich an einer funktionell-strukturellen Geschichte oder fehlt da einfach Aufgabenwissen? Kann man das Wissen einfach erweitern des Klienten über die begleitete Entdeckung? Auch so ein Begriff aus Koop. Und aber da gehen wir jetzt sonst zu
Nein,
sehr
das ist, genau.
Also, so, und dann, wenn ich dann das filme, kann ich halt mit dem Klienten gemeinsam ganz gut schauen, wenn sie kognitiv dazu schon in der Lage sind, auch die Kleinen gemeinsam herauszufinden, übers Begleiten auch, wo da vielleicht ein Fehler ist und was man vielleicht daran verändern könnte. Dann ist es so, wenn man dann die Betätigung ganz gut ausführen kann, filmt man das auch nochmal und derjenige kann diesen Film sich dann zu Hause anschauen und im Anschluss dann üben. Das habe ich sehr schön bei einem Jungen mal gehabt, wo es ums Schließen eines Knopfes ging oder des Hemdes, der Knöpfe am Hemd. Da nutze ich halt so ein bisschen die Erkenntnis aus der Sportwissenschaft auch, die ja über Bewegungslernen arbeiten und also beobachten von gut ausgeführten Bewegungen führt ja dazu, dass auch die Hirnareale oder die Nervenzellen feuern, die sonst auch bei der eigentlichen Bewegung zuständig sind.
Ja.
Und ne, das kann man so vorwegsetzen. Ne? Ich schaue mir erstmal ein Video an, wie es erfolgreich geht mit der Betätigung und führe die dann anschließend nochmal aus und trainiere das, vertiefe das.
Mhm.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Ich habe ein ganz schönes Beispiel jetzt aus zwei Wochen her, wo ein junger Klient mit Nahemi sagte, dass, also 12, 13 ist er, dass er bisher immer noch von Mama und Papa gewaschen wird. Also, ne, weil die sich nicht trauen, dass der Junge alleine in die Wanne geht. Weil es ist ja alles glatt und so weiter. Und dann habe ich denen gesagt, filmt das mal. Und dann haben wir das uns gemeinsam angeschaut. Und beim Schauen hatte der Junge dann die Idee, man könnte ja so eine rutschfeste Matte reinlegen in die Wanne.
Ja.
Und er sagte, er wüsste nicht, wo er sich festhalten soll. Und da hatte ich dann das Aufgabenwissen erweitert und habe gesagt, du, da gibt es solche Halterungen mit Saugnäpfen, die kann man da überall anbringen, da wo du sie brauchst.
Aha.
Das haben sie dann gemacht. Die haben das im Grunde genommen die Umwelt angepasst und ab jetzt kann der Junge alleine im Badezimmer sein, weil mit 13 gibt es ja auch sowas wie eine Schamgrenze bei den Eltern.
Natürlich, klar. Ja. Ein ganz, ganz tolles Beispiel, ja.
Ja, und das finde ich halt so toll an der Ergotherapie. Da habe ich eben nicht irgendwie an dem Hemiarm rumgedoktert, sondern den Alltag erleichtert.
Ja, was ich gerade auch total schön fand, was ich da rausgehört habe, war, dass du eben alle mitgenommen hast. Wir sagen zwar immer, ja, auch die Angehörigen müssen reingenommen werden und der Patient, aber also in der Erzählung hat sich das so angehört, du hast es einfach mal filmen lassen, dann haben sie das alle gemeinsam angeguckt und letztendlich kamen sie selber auf die Idee. Und
Genau.
durch dein Medium, das du ihnen angereicht hast, sind sie selbst aktiv geworden. Finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, ohne dass man jetzt einen wahnsinnigen ergotherapeutischen Aufwand für Außenstehende hatte, ne?
Nö, genau. Und filmen kann man heutzutage ja sehr schnell mit dem Handy. Das ist auch gar kein Aufwand mehr, ne?
Ja, richtig, genau. Toll, also die Videoarbeit auf jeden Fall zu empfehlen und ich denke auch einfach nochmal einen Mehrwert für Patienten, weil sie erleben sich in einer Situation, ja, man macht es einfach immer so und dann kann man das gemeinsam analysieren mit dem Therapeut. Du nimmst die Klienten immer zum Analysieren mit, oder?
Naja, das kommt wie gesagt aufs Alter an und
Mhm, ja.
ob sie dazu schon kognitiv in der Lage sind. Ich habe natürlich auch Klientel, die vielleicht an irgendeiner Form der Demenz erkrankt sind.
Ja.
Mit denen mache ich jetzt nicht im klassischen Sinne die Videoanalyse, da mache ich eher die Beratung über das Umfeld, um zu schauen, ob wir da vielleicht Alltag erleichtern können und Prozesse aufhalten. Beziehungsweise verlangsamen, so aufhalten ja nicht, aber verlangsamen. Sei es, dass wir Lösungen finden für Orientierung in der eigenen Wohnung, ne? Wo war nochmal die Toilette, dass man da vielleicht mit Piktogrammen arbeitet oder ähnliches. Da geht es dann um die Angehörigenanleitung, wie die da für ihren Betroffenen, ihr betroffenes Familienmitglied unterstützen können.
Okay, schön. Danke dir für den Einblick, den wir bekommen haben in deine Arbeit. Gehen wir nochmal in die Bürokratie. Ne? Du hattest vorher schon gesagt, das mit den Ärzten gestaltet sich manchmal schwierig und wir haben uns ja auch so ein bisschen über die Verordnungsfähigkeit lustig gemacht. Naja, ganz klein ein bisschen. Du hast auch gesagt, es gibt Ärzte, die wissen auch, was Ergotherapie bedeutet und du kennst genügend Ärzte, denke ich auch, mit denen es etwas schwieriger ist. Wie gehst du denn mit diesen schwierigeren Ärzten um? Und auch mit der mangelnden Aufklärung über unseren Beruf? War tatsächlich auch eine Frage von einer Praxisinhaberin, die ich sehr gut kenne, die gesagt hat, boah, ich bin einfach mal gespannt, was andere Praxisinhaber denn da so machen, wenn man mal wieder so einen Stoffel an Arzt hat, wo man echt schwierig rankommt.
Kleiner Augenblick.
Ja.
Ich musste mal kurz husten.
Kein Problem.
Entschuldigung.
Alles gut.
Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, den Arzt, wenn er das möchte, auch aufzuklären. Viele Ärzte nehmen das auch an. Es gibt aber immer welche, die das nicht wollen. Wenn ich denen dann irgendwie was von langfristigen Heilmittelbedarf oder besonderen Verordnungsbedarf erzähle, also Krankheiten, die auf den Listen sind, die dazu führen, dass sie extra budgetär verordnen können, wollen einige das einfach nicht hören, weil sie meinen, sie wüssten das schon alles und machen das schon richtig. Manchmal gibt es Ärzte, denen ich fünfmal erklären muss, warum eine Verordnung so und so ausgestellt werden muss, damit sie Heilmittelrichtlinien konform ist. Und das können die dann trotzdem nicht annehmen. Und dann passiert es manchmal, dass Klienten dann wirklich auch den Arzt wechseln müssen. Das empfehlen wir nicht. Wir sagen den Klienten das nicht, sondern dann kommt es durchaus vor, dass Ärzte nicht mehr verschreiben, weil wir zu anstrengend sind als Praxis. Wir denen einfach sagen wollen, ne? Also Leute, ich kann so eine Verordnung nicht annehmen, ich kann die nicht abrechnen, das wird mir abgesetzt, und die das aber nicht ändern wollen, dann haben wir natürlich immer die Möglichkeit, draufzuschreiben, Arzt möchte, dass wir das so durchführen, das ist dann auch in Ordnung. Aber schon allein diese Aufklärungsarbeit empfinden dann einige Ärzte als sehr anstrengend. Genau. Man kann ja nicht alle mitnehmen. Das ist ja so.
Nein, nein, kann man natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es auch für den Praxisinhaber oder eben uns Ergotherapeuten einfach anstrengend, weil wir haben auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als leider um Verordnungen zu kämpfen, ne?
Ja.
Ja. Als Praxisbesitzer. Da möchte man ja auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Du hast zwar vorhin gesagt, naja, wir sind gerade auch in der Situation, auch aufgrund des Fachkräftemangels, dass uns die Praxen eingerannt werden. Daher ist das vielleicht jetzt nicht mehr so ein Thema. Trotzdem möchte ich es einmal aufgreifen. Du als Praxisinhaber, wie beschäftigst du dich mit dem Thema Marketing? Wie machst du auf deine Praxis aufmerksam?
Gar nicht. Ja, weil das tatsächlich nicht nötig ist. Also natürlich hat man am Anfang seiner Praxislaufbahn akquiriert man, na klar, man stellt sich überall vor. Das ist aber jetzt wie gesagt, seit 2005 habe ich die Praxis,
Ja, schon ein
die ist
bisschen her.
bekannt. Ja, die ist bekannt und ich muss nicht. Also ich werde ständig angerufen von irgendwelchen Messen, wollen Sie da nicht einen Stand, wollen Sie nicht die Ergotherapie vorstellen? Und das ist so viel mehr Arbeit, das möchte ich gar nicht machen und weil ich es auch nicht nötig habe. Ich brauche das nicht, weil ich jetzt schon die Versorgung nicht mehr sichern kann in der
Ja.
Praxis. Also wir haben ja Wartelisten. Ich muss dazu sagen, wir sind eine kleine Praxis, wir sind ja auch nur zu zweit. Ich wollte auch nie größer werden. Ja, aber ich könnte noch mit Sicherheit zwei, drei Leute einstellen, aber die findet man halt nicht. Ja.
Ja.
Dann ist das halt so. Ne? Dann können wir halt nur die versorgen, die wir versorgt bekommen. Und ich habe mich ein bisschen vernetzt mit denen, die bei uns im Ort sind, mit den anderen Praxen. Wir setzen uns dann auch mal zusammen. Wir haben da aber alle das gleiche Problem, dass wir die Leute nicht versorgt bekommen. Wir versuchen das ein bisschen hinzukriegen, dass wir sagen, so Akutfälle kommen vielleicht ein bisschen schneller dran. Also gerade, ich habe mit Handtherapie nichts am Hut. Ich kenne mich damit nicht aus. Das macht meine Mitarbeiterin. Die ist da fit. Die müssen natürlich relativ schnell versorgt werden, wenn die gerade frisch aus der OP kommen oder so.
Ja, klar. Das heißt, ihr seid mehrere Ergotherapiepraxen tatsächlich im Ort in der Stadt, wo du bist.
Genau, ja.
Und ihr
Wir sind
setzt
zu
euch
viert.
tatsächlich alle zusammen und besprecht das oder organisiert euch, dass ihr die Akutfälle abgedeckt bekommt.
Ja, das nicht. Wir haben mal probiert. Also wir sitzen so drei, viermal im Jahr zusammen und reden so über aktuelle Themen, auch Berufspolitik und so weiter und haben auch schon mal das Thema gehabt, wie kriegen wir das hin mit den Wartelisten? Wir haben aber keine
Ja.
Lösung gehabt. Und das ist eher so ein internes Ding, dass jeder halt sagt, klar, wir schauen, dass wir die Akutleute versorgen und also relativ schnell versorgen und die anderen halt ein bisschen länger warten.
Ja,
Ja.
klar. Aber ich finde, das habe ich jetzt zum Beispiel so noch nie gehört. Ich arbeite jetzt seit längerem in der Klinik, aber als ich aus der Praxislaufbahn raus bin, da war eher noch so ein Konkurrenzkampf mehr oder weniger, ne? Hat sich das vielleicht auch verändert durch den Fachmangelbedarf?
Das kann gut sein, ja. Ja, ich kenne das ja auch noch, dass so Praxen eher miteinander konkurrieren als mit zusammenarbeiten
Ja.
miteinander. Das mag sein, dass sich das in den letzten Jahren dadurch auch verändert hat. Ich persönlich habe das immer doch anders und sehr locker gesehen, weil ich mir gedacht habe, der einzige Grund der Konkurrenz ist ja, da nimmt mir jemand Klienten weg und ich habe nicht genug, um mein Geld zu verdienen. Ich hatte dann eher immer so die Idee, wenn nicht genug Klienten da sind und ich kaputt gehe, dann ist das halt so. Was soll ich denn dagegen tun? Ne? Also
Ja, da kommt
vielleicht
die
ist das,
buddhistische Weisheit wieder raus, so ein bisschen.
vielleicht, genau, vielleicht ist das so ein bisschen die Haltung gewesen von meinem Anleiter und ich habe das so assimiliert, ja.
Ja, auf jeden Fall auch sehr schonend für die eigenen Nerven, ne? So eben in diese Richtung das auch mal zu sehen, finde ich eigentlich ein schöner Ansatz. Und noch schöner finde ich das, was du eben gerade erzählt hast, dass es da tatsächlich eine Kooperation gibt, weil das habe ich bisher noch nie gehört und das finde ich wirklich eigentlich sehr ja, erstrebenswert. Einfach auch, um sich
Ja,
auszutauschen.
genau, ja. Also letztes Mal haben wir uns dann mal in der einen Praxis, die machen halt sehr viel auch mit Neurofeedback, das finden die großartig. Und ich fand es ganz spannend, mir das mal zeigen zu lassen, so, ne? Weil ich da jetzt persönlich halt nur über die Literatur mal Kontakt hatte, aber mich da nicht weiter mit beschäftigt habe. Und die haben diese Gerätschaften und bieten das an. Und dann wurde das halt mal vorgestellt und dann tauscht man sich aus über dieses Thema und natürlich dann hier, wie gesagt, aktuell TSVG und die berufspolitischen Dinge. Ja.
Ja, und dann noch mit einer praxisübergreifenden Fortbildung. Finde ich ja ganz toll.
Wenn man so will, ja. So eine
Wenn man
ganz
so
kleine
will. So eine kleine.
ganz kleine Fortbildung, ja.
Ja, um es mal wenigstens gesehen zu haben. Was ist denn das, wenn
Ja,
da mal
genau.
ein Patient fragt, ne? Ja, die Frage, die wir eigentlich noch an dich stellen wollten, die hat sich schon so ein bisschen erledigt. Ich wäre gerne noch auf die Selbstzahlerleistungen eingegangen, die man ja auch als Therapeut anbieten kann. Du hast jetzt gesagt, naja, du hast eigentlich gut zu tun. Du bist jetzt nicht angewiesen, in dem Sinne noch mit Selbstzahlerleistungen auf dich aufmerksam zu machen. Aber tatsächlich bieten das ja auch viele Praxen an. Was findest du als Praxisinhaber, wenn du jetzt keinen Fachkräftemangel hättest, was fändest du denn da sinnvoll?
An Selbstzahlerleistungen. Oh, schwierig.
Hast du
Also
dich
es
mit
gibt
dem
ja,
Thema schon mal auseinandergesetzt?
ja, also ich finde so Präventionsangebote grundsätzlich gut, aber gerade im pädiatrischen Bereich tatsächlich bin ich eingekauft worden. Ja, ich bin
So,
eingekauft
so.
worden von der Stadt Hilden, also wo ich meine Praxis habe, und ich begleite dort im Rahmen von Präventionsangeboten die ersten Klassen von zwei Grundschulen. Das heißt, ich bin 6 Stunden in der Woche morgens in der Grundschule und unterstütze dort die Lehrkräfte und schaue halt mit meinem ergotherapeutischen Auge auf graphomotorische Dinge. Auf Aufmerksamkeitssteuerung bei den einzelnen Kindern und gucke, wie ich die dort unterstützen kann durch vielleicht ein spezielles Strategietraining oder durch Umweltanpassung. Das mache ich dann direkt vor Ort in der Klasse. Ja.
Umweltanpassung kann ich mir noch vorstellen mit Griffverdickung oder so, die ist ja schnell gemacht, aber hast du da Zeit für Therapie, für so
Nein.
Strategieanpassung?
Nein,
Ja.
keine Therapie.
Ah, okay.
Es ist Prävention. Nein, man
Okay.
muss da ganz klar, ich bin da einfach eine Fachkraft. Ich bin aber nicht Ergotherapeut, weil ergotherapeutische Leistungen dürfen wir ja nur im Rahmen der Ergotherapie auch abgeben. Aber ich
Ja.
kann ja meine Expertise mit einbringen und das tue ich. Also, wie gesagt, das läuft ja auch nicht auf Verordnung oder so, sondern die Stadt Hilden bezahlt mich direkt. Das
Okay.
ist ohne Verordnung.
Ja, das ist auch nochmal ein extrem interessantes Modell, gerade da, wo Ergotherapeuten sich ja auch überlegen, in welchen Bereichen kann ich mich da noch fit machen, eben auch als Experte, zum Beispiel in der Grundschule tätig zu sein.
Genau.
Total, total schön, ja. Und die klassischen Dinge sind dann eben, wie du schon gesagt hast, Graphomotorik, Stifthaltung. Haben da auch die Eltern nochmal Möglichkeiten, auf dich zuzugreifen? Oder bist du da nur in der Schule
Also
tätig?
ich bin da primär jetzt in der Schule. Wenn mal Bedarf ist oder die Lehrer mich bitten, dass ich vielleicht zu einem Elterngespräch dazukomme, dann besteht die Möglichkeit, klar. Ja.
Okay. Ja, spannend. Vor allem, wohin man überall als Ergotherapeut kann, ne? Außerdem Fachkräftemangel, ne? Gibt es denn da noch sonstige Situationen und Gegebenheiten, die dich gerade immens frustrieren an deinem Beruf?
Ja, also was mich immens frustriert, ist natürlich, dass wir jahrelang sehr stiefmütterlich von Seiten der Kostenträger behandelt wurden und sich das jetzt so langsam vielleicht mal ändert.
Hoffentlich.
Und ja, genau, hoffentlich. Und in dem Zusammenhang einfach die Bürokratie, die mich immer wieder ja, an die Grenzen bringt. Es gibt ja die grüne Kasse mit den drei großen Buchstaben, die ja weiterhin gerne auf das Genehmigungsverfahren pocht. Und wenn man dann eine Verordnung vorlegt und nach 5 Wochen immer noch keine Rückmeldung bekommt, weil der Sachbearbeiter das Ganze einfach nicht weitergeleitet hat. Oder ein anderer Fall, wo man einfach plötzlich zwei Genehmigungsnummern hat, weil bei der AOK dann zwei unterschiedliche Personen den einen und selben Fall bewertet hat. Das nenne ich Verbrennen von Geld und Ressourcen. So kann man Kosten auch auf Seiten des Kostenträgers hochschrauben. Also ne, eine Verordnung, zwei unterschiedliche Mitarbeiter, schauen Sie sich das Ding an und genehmigen unabhängig davon.
Ja, das, da können, glaube ich, einige ein Liedchen von sprechen, von solchen Dingern, wo man eben nur den Kopf schütteln kann, ne?
Genau.
Und aufgrund der ganzen Querelen, hast du da schon mal überlegt, den Beruf an den Nagel zu hängen?
Ja, ist aber schon ein paar Jahre her. Und zwar die Phase, wo ich dann mal ins Bewo geschnuppert bin. Das hing tatsächlich damit zusammen, dass ich einfach mal Tapetenwechsel brauchte. Und ich hatte aber eine Praxis, also was machst du? Gut, ich habe gesagt, ich schraube runter und arbeite für einen Tag, anderthalb Tage habe ich im Grunde genommen Bewo gemacht und hatte dann aber noch die Praxis und dort meine Angestellten, also den Großteil meiner Zeit war ich für die Praxis da. Ich muss ja mindestens 30 Stunden, 32 Stunden als Leitung auch vor Ort sein. Das habe ich abgedeckt und die restliche Zeit habe ich dann Bewo gemacht. Und das war für mich eine gute Zeit. Es hat mir neuen Schwung gegeben, da nochmal woanders reinzuschnuppern. Ja.
Also der Tapetenwechsel hat quasi den Ausstieg aus dem Beruf auch ein Stück weit verhindert oder auf jeden Fall verhindert. Aber du
Ja,
bist ja jetzt
würde
auch
ich.
Ergotherapeut.
Das bin ich, genau.
Ja, genau.
Das bleibe ich wohl auch.
Das bleibst du wohl auch. Ach, du hast vorhin schon so ein paar schöne Beispiele erzählt aus deinem Beruf. Gibt es denn da noch eine schöne andere Anekdote, die einfach deine Arbeitsweise nochmal ganz klar und jetzt auch so gegen Ende des Interviews nochmal aufzeigt, eine schöne Anekdote, die du kennst, die du berichten möchtest?
Also die für mich eindrucksvollste Geschichte war tatsächlich die von dem besagten Hobbymusiker und Rapper, der mir da diesen Dankesong dann gewidmet hat, diesen Rap. Das war, genau, das war für mich das eindrucksvollste Beispiel für klassisch schöne, bewegungsorientierte Ergotherapie. Weil der Klient kam ja zu mir aus der Psychiatrie und hatte aufgrund auch der Medikation tatsächlich, er hatte keinen Zugriff mehr auf seine Kreativität und sein Anliegen war, wieder Texte schreiben zu können und die Konzentration zu haben, dran zu bleiben. Musik zu mixen und drauf zu rappen. Ja, und das haben wir dann im Rahmen der Ergotherapie gemacht. Und ja, also tatsächlich habe ich ihn so ein bisschen gecoacht, so eine äußere Struktur gegeben. Wir haben immer so kleine Aufträge, ne? Also es war dann mal, dass wir nur gesagt haben, ne, wir haben so zwei, drei Textpassagen gemeinsam uns überlegt und dann war der Auftrag bis zur nächsten Woche noch ungefähr zwei Zeilen dazu zu bekommen. Also zwei, ich weiß nicht, wie man das im Rap nennt. Ja.
Ich auch nicht, aber ja.
genau, und zu Beginn war es manchmal auch so, dass wir gesagt haben, so, stellen Sie sich nur vor, Sie würden sich hinsetzen die Zeilen schreiben. Ne? Und dann haben wir halt geschaut, wie geht es mir damit, wie gut war da mein Antrieb. Ja, so diese Geschichten. Es war ein klassisches Coachen, würde ich sagen. Und daraus ergab sich dann immer mehr. Er hatte wieder Zugriff. Ja.
Ja, und das Endresultat ist ja wirklich toll. Also ich habe den auch gehört. Ich glaube, der wurde mal irgendwo ganz groß auch geteilt.
Ja, bei Thieme.
Ja,
Ja.
richtig, genau. Den fand ich wirklich, wirklich klasse. Und spricht einfach für die Ergotherapie. Hat nochmal ein ganz anderes Licht drauf gegeben, finde ich auch. Ne?
Ja, und so sehr, ich fand es einfach sehr witzig, weil tatsächlich war sein erster Satz, als er bei mir saß, ja, ich möchte alles, aber keinen Korb flechten. Und das hat er halt auch in dem Song verwurst.
Oh, da kommt die Ergotherapie wieder auf ihre Klischees raus.
Ja, genau.
Aber du hast ihn überzeugt, dass Ergotherapie auch anders möglich ist. Das ist gut.
Ja, genau.
Gregor, zum Abschluss eine Frage. Was kannst du jüngeren Ergotherapeuten mit an die Hand geben, um weiter motiviert für unseren Beruf zu kämpfen, zu therapieren und ihm treu zu bleiben?
Ja, also was ich definitiv sagen kann, ist, mir persönlich hat geholfen, das Vernetzen mit Kollegen und Kolleginnen, die ähnlich denken wie ich. Die, wenn man sich dann vernetzt und sich austauscht, einen so ein Stück weit auch mittragen und vielleicht auch bestätigen und sagen, das ist gar nicht so verkehrt, was du da gerade denkst. Mhm. Und da gibt es einfach so ein paar Kollegen wie auch den Michael Schiwak, oder den Alexander Gross, wobei der ja selbst kein Ergotherapeut ist, aber eine tolle ergotherapeutische Denke hat. Mhm. Ja, damals ging das alles so über Angelika Oetken. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt.
Nein, ich kenne sie nicht.
Ja, das war oder ist eine Kollegin, die wirklich schon in den 80ern in einer Klinik sehr revolutionär war und dort eigentlich beziehungsorientiert arbeiten wollte. Und damals hat man ihr gesagt, das wäre ja gar keine richtige Ergotherapie, was sie da macht.
Okay.
Und ja, über sie habe ich ganz viele tolle Kollegen auch kennengelernt, die jetzt auch bei den Alltagsmöglichmachern zu finden sind. Ja. Mhm. Und diese Gruppe bringt mich sehr weiter.
Das sind wirklich schöne Gedanken jetzt auch nochmal zum Abschluss. Eben weil der Ergotherapeut wahnsinnig gesucht ist und aber doch viele Kollegen auch aufgrund des Drucks, dem unser Beruf gerade ausgesetzt ist, auch sich anderweitig versuchen zu orientieren. Ich finde, du hast einen echt schönen Einblick gegeben, dass du selbst schon mit den Gedanken gekämpft, gerungen hast, was du gemacht hast, inwieweit man sich als Therapeut auch mit eigener Praxis noch verändern kann. Das finde ich auch eine wirklich schöne Sache. Und ich danke dir für ein wirklich schönes Interview mit dir.
Ja, ich danke euch. Auch wenn Robert jetzt nicht so viel gesagt
nee,
hat.
Nee, ich war ein bisschen passiv heute dabei.
Ja. Okay, also vielen Dank dir. Danke auch, dass ihr zugehört habt. Ich verabschiede jetzt auch im Namen von Robert und möchte euch auch auf unsere E-Mail-Adresse, unsere neue, die endlich eingerichtet ist, verweisen, und zwar der-podcast@gmx.de. Da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr auch einmal interviewt werden wollt, mit Robert diesmal auch und mir, sofern keine Erkennung dazwischen kommt. Und für alle, die sich jetzt fragen, wann kommt denn die neue Folge, wann geht's denn weiter? Wir haben vor, im Abstand von 2 Wochen jeden Freitag, Samstag zu posten und was zu veröffentlichen und gemeinsam über die Ergo-Welt zu reden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.